HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Alarmstufe Rot. In Chinas Staatsmedien wird den USA nun offen damit gedroht, die Lieferungen seltener Erden zu verknappen.
Wir wollen den angemessenen Bedarf anderer Länder sicherstellen. Aber es ist inakzeptabel, wenn andere Länder seltene Erden aus China nutzen, um Chinas Entwicklung zu behindern.
Das Land liefert den USA 80% der seltenen Erden, die es braucht. Europa ist sogar vollständig auf Lieferungen aus China angewiesen.
Eine Lösung ist mittellangfristig Recycling innerhalb Deutschlands und Europa. Eine zweite Strategie ist Substitutionsforschung und Entwicklung.
Seltene Erden, das sind 17 Metalle. Ihre Produktion ist äußerst schwierig, gefährlich und umweltschädlich. Und sie sind unentbehrlich. Für Smartphones, Laptops, Motoren und Batterien.
Was wir hier spüren konnten, war, dass durch die Verknappung Spekulationen ausgelöst wurden und die Preise für das Neodymoxid rasant oder man kann fast sagen explosionsartig angestiegen sind.
Kennen Sie die folgenden Begriffe? Gallium, Germanium, Erbium, Thulium. Nein, das sind jetzt nicht die Namen von kleinen gallischen Dörfern. Es handelt sich um Metalle, ebenso wie Lanthan, Cer oder Neodym. Das sind sogenannte seltene Erden. 17 verschiedene gibt es, die gar nicht so selten sind. Das ist schon der erste Irrtum bei diesem Thema. Und die Tatsache, dass wir sie kaum mit Namen kennen, zeigt den Kern des Problems. Denn wir nutzen sie alle jeden Tag im Handy, im Bildschirm, in der LED-Lampe, im Elektromotor. Das moderne Leben ist ohne seltene Erden inzwischen undenkbar. Nur ahnen wir kaum, wie stark bei diesen Stoffen inzwischen unsere Abhängigkeit von China ist. Jetzt aber schreckt die Welt plötzlich auf. China droht im Handelskonflikt mit den USA damit, den Export von seltenen Erden einzuschränken. Und plötzlich fällt uns auf, oh, das wäre aber doch wirklich unfair. Wir brauchen das Zeug ja schließlich. Denn etwa 90% der seltenen Erden kommen inzwischen aus China. Warum ist das so? 17 Kostbarkeiten, der Kampf um seltene Erden, das ist unser Thema heute. Dreht uns China etwa vielleicht bald den Neodymhahn zu? Welche Folgen hätten das? Diese Fragen müssen wir ernst nehmen, denn die Drohung steht im Raum.
Es begann mit den Abendnachrichten im chinesischen Staatsfernsehen Ende Mai. Zuerst eine Meldung über Xi Jinping. Nichts Ungewöhnliches. Der Präsident ist sehr präsent zur besten Sendezeit. Auch der Bericht scheint zunächst unspektakulär. Xi Jinping, weißes Hemd und dunkler Anzug, besucht eine Fabrik in der südöstlichen Provinz Jiangxi und schaut sich dort seltene Erden an. Weil er aber deren Bedeutung als strategische Rohstoffe hervorhebt, die wichtig seien für eine nachhaltige Entwicklung, wurden Beobachter hellhörig. Der Besuch und die Bemerkungen des Präsidenten dürften nicht zufällig in eine weitere heiße Phase des Handelskonflikts mit den USA gefallen sein. China sorgt für 90% der weltweiten Produktion seltener Erden. Diese Hightech-Metalle sind wichtig, sogar teilweise unersetzlich für die Herstellung verschiedener Geräte, zum Beispiel Smartphones, Prozessoren, aber auch größerer Industrie- und sogar Militäranlagen. Wenn China die Produktion oder den Handel damit herunterfahren würde, könnte das für abnehmende Länder wie die USA zum Problem werden, die wiederum einen Großteil dieser Rohstoffe aus China beziehen. Ein perfektes Druckmittel also im weiter eskalierenden Handelskonflikt?
Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt,
formulierten Chinas Staatsmedien ungewohnt deutlich.
Werden seltene Erden eine Gegenwaffe Chinas zu dem ohne jeden Grund aufgebauten Druck der USA? Die Antwort ist kein Geheimnis.
Doch wie so oft wurden die ausufernden Spekulationen wieder eingefangen, zumindest ein bisschen. Der Vizehandelsminister Wang Shouwen, eine wichtige Figur in den Streitigkeiten und Verhandlungen mit den USA, sagte bei einer Pressekonferenz:
Wir haben die weltgrößten Vorkommen an seltenen Erden. Wir wollen den angemessenen Bedarf anderer Länder sicherstellen. Aber es ist inakzeptabel, wenn andere Länder seltene Erden aus China nutzen, um Chinas Entwicklung zu behindern.
Ähnlich hat sich auch die wichtige Nationale Entwicklungs- und Reformkommission geäußert. Die Drohung, wenn auch leicht abgeschwächt, wird in China als Antwort auf Provokationen der USA gesehen. Die US-Regierung hatte den Mobilfunk- und Netzausrüster Huawei wegen des Verdachts auf mögliche Wirtschaftsspionage auf eine schwarze Liste gesetzt und damit faktisch Geschäfte mit Unternehmen wie Google oder amerikanischen Chip-Herstellern unmöglich gemacht. Huawei, immerhin zweitgrößter Smartphone-Hersteller der Welt, soll in den vergangenen Tagen seine Produktion von Mobiltelefonen verringert haben. Das berichtet die Hongkonger Zeitung South China Morning Post. China könnte seinerseits US-Unternehmen ausschließen. Außerdem hat die chinesische Regierung am Wochenende neue Zölle auf tausende US-Produkte erhoben und weitere Käufe von Sojabohnen aus den USA gestoppt. Nach chinesischer Lesart alles Antworten auf unverhältnismäßige Provokationen. In einem offiziellen Dokument gibt China den USA die Schuld an dem Konflikt. Sie kämen in den Verhandlungen mit immer neuen Forderungen. Ein Sprecher stellte am Wochenende das neue Strategiepapier vor und sagte mit englischer Übersetzung:
China does not want a trade war.
China will keinen Handelskrieg, fürchtet ihn aber nicht und wird kämpfen, wenn nötig. Chinas Position dazu ist unverändert.
Die Botschaft auch hier widersprüchlich. China sei weiter bereit zu verhandeln, allerdings nur auf Augenhöhe.
Markus Pfalzgraf über die seltenen Erden, das neue Druckmittel der Chinesen. Wobei ja diese Metalle keineswegs nur in China zu finden sind. Viele Länder lassen ihr Erz einfach nur dort weiterverarbeiten, weil es so schön billig ist und weil man dann die Umweltprobleme nicht im eigenen Vorgarten hat. Wie kam eigentlich China in diese mächtige Position? Darüber reden wir mit Professor Eberhard Sandschneider, Politikwissenschaftler und China-Experte an der FU Berlin. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Das ist ja schon beeindruckend. Inzwischen kommen etwa 90% der seltenen Erden aus China. Wie kam es dazu, dass China diesen Bereich fast beherrscht?
Ja, zunächst einmal verfügt das Land natürlich über relativ leicht abbaubare Fundstätten. Seltene Erden sind weltweit verbreitet, aber an vielen Stellen lohnt sich der Abbau, zumindest bei den gegebenen Kostenverhältnissen nicht. In China ist das ein Stückchen weit anders. Und zum Zweiten, Sie haben es schon gesagt, die Verarbeitung von seltenen Erden, die Reinigung von seltenen Erden ist ein ausgesprochen aufwendiger Prozess, der erhebliche Umweltbelastungen mit sich bringt. Und wir müssen uns da ans eigene Revers fassen und sagen, solche Dinge lagern wir gerne einmal in andere Länder aus. Manchmal ist es Schrott, den wir in die Philippinen bringen und in diesem Falle waren es seltene Erden und ihre Aufarbeitung, die wir nach China gebracht haben. Der Kostenfaktor kommt natürlich dazu.
Und die Chinesen sagen, das ist uns egal mit den Umweltproblemen. Reicht das?
Naja, ganz egal kann es China nicht mehr sein, weil man weiß in dem Land und auch die politische Führung weiß, dass das Umweltproblem mittlerweile ein gewaltiges ist. Aber China ist ein großes Land und wenn man solche Fundstätten eher im Westen und im zentralen Norden hat, dann ist man weit weg von den bevölkerungsdichten Zentren des Landes und glaubt zumindest, die Umweltschäden dann leichter verkraften zu können.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass China seltene Erden als Druckmittel einsetzt. Im Jahr 2010 gab es einen Konflikt mit Japan. Worum ging es damals?
Naja, da kann man sagen, das ist das typische Risiko, das sich im Süd- und Ostchinesischen Meer entfaltet. Eigentlich ging es um einen besoffenen Schiffskapitän, wenn man das so einfach ausdrückt. Das war ein betrunkener Kapitän eines chinesischen Trawlers, der einen Zusammenstoß mit einem japanischen Küstenwachschiff provoziert hat, dann verhaftet wurde, in Japan inhaftiert wurde. Und für China war das natürlich eine Form der nationalen Schmach, die man nicht auf sich sitzen lassen konnte. In der Auseinandersetzung mit Japan um die Freilassung dieses Kapitäns hat China dann eben auch mit dieser großen Keule der seltenen Erden gedroht. Ausgesprochen erfolgreich. Der Kapitän ist freigelassen worden und Japan musste sich zu diversen weiteren Zusagen bereit erklären.
Nur weil China gedroht hat oder haben die tatsächlich auch den Handel eingeschränkt?
Nein, sie haben den Handel eingeschränkt, für mehrere Tage zumindest.
Für Tage und das hat schon gewirkt.
Natürlich wirkt das, denn das ist eine sehr seltene Ressource, die alles, was moderne Technologie betrifft, braucht. Wenn dort die Quellen versiegen, dann ist die Signalwirkung sehr schnell sehr klar.
Wie hat Japan auf diesen Konflikt reagiert?
naja, mehr oder weniger hilflos, indem es nachgegeben hat. Es zeigt sich also, Ressourcenabhängigkeit bzw. Ressourcenstärke ist ein mächtiges Machtmittel in der Weltpolitik des 21. Jahrhunderts. In dem Fall trifft es seltene Erden und China, und das werden vermutlich auch die Vereinigten Staaten zu spüren bekommen.
Hat Japan was aus diesem Konflikt gelernt? Haben die irgendwas geändert?
Na, das Einzige, was man daraus lernen kann, ist, dass man sehr sorgfältig mit China umgeht, wenn es an unmittelbare nationale Interessen des Landes geht. Das Selbstbewusstsein der chinesischen Führung im Umgang mit solchen Krisen und Konflikten ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Der Präsident Xi Jinping steht dafür fast exemplarisch. China lässt sich längst nicht mehr alles gefallen, um es so zu sagen, wie das früher noch mangels Macht und mangels Einfluss der Fall war. Das Land hat gelernt, mit seinem wachsenden Einfluss auch im eigenen Interesse umzugehen.
Und da spielt man auch mit nationalistischen Gefühlen?
Aber selbstverständlich. Ich glaube, was wir im Westen am meisten unterschätzen, ist die Kraft dieses Nationalismus in China, der ausgesprochen ausgeprägt ist, der jederzeit leicht aktivierbar ist. Das Beispiel Japan betraf damals nämlich etwa nicht nur seltene Erden, sondern auch praktisch alle japanischen Geschäfte. Japanische Autohäuser in China sind demoliert worden, weil die Menschen aus Wut auf Japan auf die Straße gegangen sind. In der vergangenen Woche hat der chinesische Präsident zum ersten Mal in einer Rede sein Volk auf schwierige Zeiten eingestimmt. Er weiß, dass er sich auf diesen Nationalismus verlassen kann, wenn es wirklich ernst wird in der Auseinandersetzung mit Donald Trump.
Das heißt, Sie glauben, auch die Chinesen würden beim Konflikt mit den USA auch bei den seltenen Erden ernst machen?
Das ist nicht auszuschließen. Donald Trump macht ernst mit Zöllen, die China tatsächlich massiv treffen. Und in dieser Aufschaukelpolitik, die wir jetzt seit Wochen beobachten, ist das natürlich schon ein ziemlich starkes Mittel. Das ist vielleicht sogar ein ultimatives Mittel. Aber es ist eines, das der amerikanischen Wirtschaft unmittelbar zusetzen wird.
Was glauben Sie, wo kann China die USA treffen, wenn sie tatsächlich die seltenen Erden zurückfahren sollte?
Naja, die gesamte moderne IT-Industrie ist offensichtlich auf diese seltenen Erden angewiesen. Es gibt aber natürlich auch noch das Unternehmen Apple. Wir haben jetzt in diesen Tagen gesehen, dass FedEx unter Druck kommt. Auf beiden Seiten werden schwarze Listen erstellt von Unternehmen, die man besonders leicht in ihrem Geschäftsgebaren treffen kann. Apple würde 20% seines Umsatzes verlieren, sollte der chinesische Markt verloren gehen. Das sind alles diese noch symbolischen, aber prinzipiell sehr gefährlichen Entwicklungen, die diesen Handelskrieg derzeit ausmachen.
Also war es ein Fehler, dass man einfach die ganze Produktion immer weiter nach China gegeben hat und die jetzt auf 90% im Weltanteil sitzen?
Naja, im Nachhinein ist man immer schlauer, und die Grundregel heißt, ein Risiko, das man diversifizieren kann, ist ein etwas geringeres Risiko. Im Prinzip, aus heutiger Sicht, war es ein Fehler. Damals konnte aber kein Mensch ahnen, dass ein Donald Trump jemals einen solchen Handelskrieg mit der neuen wirtschaftlichen Supermacht China vom Zaun brechen würde. Insofern muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Das war schwer zu sehen. De facto ist es heute so, dass wir China einen erheblichen Machthebel in die Hand gegeben haben.
Wäre es möglich, den Chinesen diesen Machthebel wieder wegzunehmen? Was könnte man tun?
Sehr teuer und sehr lange. Also alle Experten sagen, um eine Diversifizierung aufzubauen, würde das Milliardeninvestitionen bedeuten, unter anderem in den USA, aber vielleicht auch bei uns. Und es würde mindestens 5 bis 6 Jahre dauern. In der heutigen Zeit dieser turboschnellen Entwicklung, gerade im IT-Bereich, ist das natürlich eine halbe Ewigkeit.
Aber nun haben wir ja auch gehört, dass auch in China die Umweltprobleme immer größer werden. Auch in China ist das Umweltthema wichtiger. Also vielleicht kommen die Chinesen auch selbst auf die Idee, dass man das nicht mehr so weitermachen kann?
Na, das wissen sie schon, und an vielen Stellen steuern sie gegen. Das betrifft insbesondere das große Problem der Luftverschmutzung in den Städten, das betrifft das Problem der Wasserverschmutzung. Aber seltene Erden ist noch einmal ein besonderer Fall, weil es eben seltene Erden sind und der chinesischen Führung völlig bewusst ist, dass sie damit ein Machtmittel in der Hand hält, das nicht ohne weiteres zu entschärfen ist. Da muss ausbalanciert werden aus der Sicht der chinesischen Führung zwischen den Umweltinteressen auf der einen Seite und den strategischen Wirtschaftsinteressen auf der anderen.
Und in diesem Fall hätten die strategischen und Wirtschaftsinteressen klar Vorrang vor den Umweltinteressen.
Eindeutig, zumindest in der jetzigen Situation, ist es überhaupt keine Frage, dass China diesen Vorteil im Ernstfall wird nutzen wollen und dabei auf Umweltüberlegungen und solche verzichtet. Ja.
Das war der Politikwissenschaftler Eberhard Sandschneider von der FU Berlin. Vielen Dank. Wir wollen uns unserem Thema ja auch immer ein bisschen literarisch nähern. Allerdings gibt es bisher leider noch keine Neodym-Gedichte oder sonst irgendwelche Lyrik über seltene Erden. Tut mir leid. Auch die Poeten haben diesen Stoff bis jetzt noch nicht für sich entdeckt. Aber macht nichts. Schon immer hatte die Menschheit besonders seltene und besonders schöne Stoffe geliebt. Die meisten davon aus dem fernen Osten. Die Seide zum Beispiel. Das ist eine ähnliche Geschichte möchte. Und auch da gab es bei der Herstellung schon ungeahnte Schwierigkeiten.
Die Seidenraupe, die schließlich ausschlüpft, ist 3 Millimeter lang, dünn wie ein Haar. Sie hat einen Kopf und Gliedmaßen, der Rest des Körpers ist Darm. Sie sei kapriziös, nervös und feinsinnig, sagt man im alten China über sie, eine wahre Prinzessin. Vom ersten Tag an war ihre Laune Gesetz. Das winzige Tier möchte nur Blätter des weißen Maulbeerbaumes Morus alba serviert bekommen. Und so sorgten die Chinesen überall im Land für riesige Plantagen. Sie nahmen sich des Baumes an, züchteten Exemplare, die fast nur aus Blättern bestanden und ihre Kraft nicht in unnötig langen Ästen verschwendeten. Für Prinzessin Raupe wurde die Welt auf den Kopf gestellt. Das Futter wurde dem Tier angepasst. Täglich 48 Mahlzeiten reichte man ihm in den ersten Tagen. Kein herzkrankes 7-Monats-Kind, hieß es, verursache ähnliche Pein. Nur gesunde Frauen mit penibel sauberen Händen, die Raupen ekelten sich vor Männern, durften Blätter pflücken. Sie entfernten Tautropfen, schnitten duldsam winzigste Happen. Angeblich fraß die Prinzessin lieber nichts als etwas zu kauen.
HR2 Kultur, der Tag. 17 Kostbarkeiten, der Kampf um seltene Erden. Das ist ja sogar gleich doppelt falsch, denn sie sind weder selten, noch handelt es sich überhaupt um Erde, denn es sind ja Metalle, die man aus Erzen gewinnt. Was ist also nun das Geheimnis dieser sogenannten seltenen Erden? Das lassen wir uns nochmal genauer erklären.
Seltene Erdmetalle sind eine Gruppe von Metallen, die in vielen technischen Anwendungen essentiell sind, die in sehr, sehr kleinen Mengen eingesetzt werden, ohne die aber das Gerät nicht funktioniert. Das kann man vielleicht dann mit einem Gewürz vergleichen, was man in die Suppe streut. Damit es eine Safransuppe wird, muss man Safran haben. Also haben wir den Begriff Gewürzmetalle dann mal eingeführt.
17 solche Gewürzmetalle kennen Experten wie Armin Reller, Professor für Ressourcenstrategie an der Universität Augsburg. Lanthan, Zeer, Praseodym, Neodym. Sie alle aufzuzählen, das treibt auch gestandenen Chemikern den Schweiß auf die Stirn. Doch es gibt Menschen, die haben mit diesen Stoffen jeden Tag zu tun. Zum Beispiel Thomas Hartwig vom Fraunhofer Institut für angewandte Materialforschung in Bremen. Im Gießereitechnikum, einer Fabrikhalle für die Wissenschaft, schmilzt er Metalle, gießt Legierungen und untersucht, was dabei herauskommt. Neodym zählt zu seinen alten Bekannten.
Das ist ein silbrig glänzendes Metall, was so ähnlich aussieht wie Titan, finde ich. Es ist nur eben auch sehr reaktiv, relativ luftempfindlich. Das heißt, es überzieht sich dann auch sehr schnell mit einer Oxidhaut und wird dann grau und dunkel.
Für Thomas Hartwig ist klar, die Bezeichnung seltene Erden führt in die Irre. Wirklich rar sind Neodym und Co. nämlich gar nicht. Selbst das seltenste Seltenerdmetall, nämlich Thulium, kommt auf der Erde deutlich häufiger vor als Gold oder Platin. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied. Man kann nicht einfach Zeer- oder Yttrium-Erze abbauen, wie das bei Kupfer oder Aluminium möglich ist. Denn die seltenen Erden sind einander so ähnlich wie Zwillinge. Und deshalb kommen in der Natur immer mehrere von ihnen gemeinsam vor, sagt Armin Reller.
Das Problem ist ein bisschen, dass die Verteilung dieser Metalle in den Mineralen sehr unterschiedlich ist. Und dazu kommt, dass die Aufarbeitung dieser seltenen Metalle, also das Raffinieren und das Herstellen von reinen Metallen, extrem aufwendig ist. Weil die chemisch so ähnlich sind, muss ein sehr großer Aufwand betrieben werden mit relativ umweltbelastender Chemie.
Die Gewürzmetalle sind nicht selten, aber ausgesprochen kostspielig, genau wie Safran eben. Und genau wie das Gewürz in der Suppe sind diese exotischen Substanzen in der Technik unentbehrlich. Das zeigt der Fraunhofer Forscher Thomas Hartwig am Beispiel Neodym auf.
Man macht also Verschiedenes aus dem Neodym. Das wird also auch noch für Katalysatoren oder auch für Laser benötigt. Aber der größte Teil des Neodyms geht in die Magnete. Und das sind eben Hartmagnete, das heißt eben solche Magnete, die auch wenn man dann kein externes Magnetfeld mehr drauf tut, magnetisch bleiben.
Solche Magnete enthalten neben Neodym auch noch Eisen und das Element Bor. Es sind die stärksten Magnete, die Menschen herstellen können. Ein Auto wegzuschieben, das ist für sie kein Problem. Und das ist auch die wichtigste Anwendung der Supermagnete. Sie treiben Motoren von Elektrofahrzeugen an. Auch Windräder, vor allem die Offshore-Anlagen auf dem Meer, werden mit neodymhaltigen Magneten bestückt.
In einem Auto wird in der Größenordnung zwischen 1 und 3 Kilogramm Neodymeisenbor eingesetzt werden und davon sind dann gerade mal 20% Neodym. Das sind also nicht so große Magnete, aber die Menge macht es dann natürlich auch. Bei den Windrädern ist das ein bisschen anders. Da kommen richtige Mengen an Neodymeisenbor rein, also irgendwo in der Größenordnung eine Tonne pro 1 Megawatt. Das heißt, die großen Offshore-Anlagen, die würden mit 5 bis 6 Tonnen an Magneten arbeiten müssen.
Auch in Energiesparleuchten, LEDs, also Leuchtdioden und Flüssigkristalldisplays stecken die seltenen Erden. Windenergie, Elektromobilität, energiesparende Beleuchtung, für all das sind die Gewürzmetalle unentbehrlich. Es ist also nicht übertrieben zu sagen, ohne seltene Erdmetalle wird die Energiewende nicht stattfinden.
Helmut Nordwig über die vielen Einsatzgebiete der seltenen Erden. Gewürzmetall ist auch ein schönes Wort. Also das ist die Schattenseite unserer ach so grünen Energiewende. Wir fühlen uns gut, wenn wir eine LED-Birne oder eine Energiesparlampe kaufen. Wir halten uns für Umweltschützer, wenn wir große Solarpaneele oder Windkraftanlagen aufstellen. Doch wir verdrängen dabei einfach, dass am anderen Ende der Welt eine Riesensauerei entsteht. Harald Elsner ist Geologe an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Was sind das für giftige Stoffe, die bei der Gewinnung anfallen und wo genau entstehen sie?
Vielleicht zu den Ursprüngen. Warum sind da so viele giftige Stoffe drin? Die seltenen Erden, haben wir schon gehört, sind sehr ähnlich, sehr schwer zu trennen. Und sie haben ein Problem, sie sind ähnlich groß wie Uran und Thorium. Das heißt, in Uran- und Thorium-Lagerstätten sind sehr viele seltene Erden und in sehr vielen seltenen Erdenlagerstätten haben wir auch Uran und Thorium. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es gibt, wir sagen Erze, also Gesteine, die besonders viel Uran und Thorium haben. Und es gibt welche, die ganz wenig haben. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber das Problem ist also nicht etwa im Bergwerk, wenn irgendwo seltene Erden abgebaut werden oder das Erz mit den seltenen Erden. Da können Sie beliebig spazieren gehen. Das ist wie ein Steinbruch im Taunus. Gar kein Problem. Es wird gesprengt und es fahren Laster rum. Da müssen Sie nur aufpassen, dass Sie nicht zerquetscht werden oder ein Stein Ihnen auf den Fuß fällt. Aber dann müssen ja die seltenen Erden aus dem Gestein rausgeholt werden. Und das passiert, wie wir schon gehört haben, mit sehr vielen Chemikalien, mit sehr viel Säuren und Laugen und viel Chemie. Und es geht darum, die seltenen Erden möglichst sortenrein rauszuholen, später dann zu trennen, aber erstmal müssen sie raus aus dem Gestein. Und was man gar nicht haben will, ist natürlich das Uran und das Thorium. Und was man auch nicht haben will, sind die ganz vielen anderen Minerale, die auch noch in dem Erz mit drin sind. Und die werden rausgeholt und wenn wir dann die seltenen Erden rausholen, fallen die automatisch mit an. Und dann beginnt die große Sauerei. Wir haben einmal die radioaktiven Stoffe, also Uran und Thorium, die wir irgendwie wieder loswerden wollen, denn die wollen wir im Augenblick nicht haben. Mit wenigen Ausnahmen kann ich Ihnen auch noch gleich zu was sagen. Und wir haben die ganzen Mineralien, die da zerlegt werden. Und da sind sehr viele andere Metalle drin, Schwermetalle. Und die Schwermetalle, die wollen wir eigentlich auch nicht haben. Und so ist dann die Extraktion der seltenen Erden eine riesige Umweltschweinerei.
Und kann man das so machen, dass es wenigstens nicht nach außen gelangt? Also habe ich da einen Topf mit Uran? Ist es dann flüssig oder besteht die Gefahr, dass es alles in die Umwelt kommt?
Nein, es ist so, dass diese Anlagen ja nicht Uran und Thorium rausholen wollen, sondern es verbleibt. Es wird immer weiter angereichert mit Reststoffen, die dann auch die Schwermetalle haben. Und dann haben sie zwei generelle Möglichkeiten, dieses Zeug loszuwerden. Entweder sie konzentrieren es so hoch an, dass sie hinter wirklich fast reines Uran- und Thoriumoxid haben. Die Erzlagerstättenleute sagen Yellow Cake, also das, was in die Atomanlagen reingeht. Das macht man ungern, denn wer möchte das schon haben? Oder sie verdünnen es so weit runter, bis sie irgendwann unterhalb jeglicher Grenzwerte sind und versuchen das Zeug, ich übertreibe es ein bisschen, als Waldwegschotter zu verwenden, dass es eben unterhalb der Grenzwerte ist. Also es geht nur entweder raufkonzentrieren oder runterkonzentrieren oder verdünnen, vielmehr runterverdünnen.
Aber man hat in beiden Problemen, in beiden Punkten hat man irgendwie ein Restprodukt, das man irgendwie loswerden muss.
So ist es. Ja. Und in China gibt es das bekannteste Bergwerk Bayan Obo bei der Stadt Baotou. Das handelt sich um ein großes Eisenerzbergwerk. Das muss man sich vorstellen, wirklich wie ein großer Steinbruch, in dem Eisenerz gewonnen wird. Das Eisenerz geht in die Stahlindustrie und ist eine riesengroße Lagerstätte. Und solange die Chinesen Stahl erzeugen, und das wird noch lange der Fall sein, solange gewinnen sie auch dieses Eisenerz. Und in diesem Eisenerz gibt es sogenannte Gänge. Das heißt, da gibt es plötzlich Gesteine drin mit seltenen Erden. Und die Chinesen sind ja nicht doof. Die holen das Zeug raus und trennen es. Das Eisenerz geht in die Stahlhütten, geht einen ganz anderen Weg. Und diese seltenen Erdenerze, die da drin sind, die werden eben in der Stadt Baotou, wo es sehr viele seltene Erden, Universitäten und Forscher zu diesem Thema gibt, werden verarbeitet in großen Werken und früher zumindest auch in ganz vielen kleinen Werken. Und da geht eben es dann los mit viel Chemie, Hexerei. Und irgendwann kommen auf der einen Seite die Pulver raus. Das sind die seltenen Erden, die wir dann später mal haben wollen und die wir auch bekommen aus diesem Ort. Und es geht auf der anderen Seite, muss der Schlamm irgendwo hin mit der ganzen Chemie. Und haben sich die Chinesen überlegt, Sie kennen das vielleicht aus Brasilien, von diesem großen Damm, der da gebrochen ist mit den Eisenerzschlämmen. Mhm. So gibt es auch in der Stadt Baotou, gibt es sehr große Schlammteiche. Die müssen jetzt nicht unbedingt irgendwann das Problem haben, dass sie brechen, aber die sind schon sehr groß geworden. Es gibt dort Satellitenaufnahmen der NASA aus den verschiedenen Jahren. Man kann sehen, dass diese Schlammteiche, wie es in der ganzen Welt gibt, sich immer vergrößern. Wir reden jetzt über Maßstäbe von mehreren Kilometern Länge und mehreren Kilometer Breite. Und da wird das Zeug dann reingepumpt. Das ist so ein feines Schlammgemisch mit den unschönen Sachen drin, also den Uran- und Thoriumrückständen und den Schwermetallen und ganz viel Wasser. Und da verbleibt es dann und dann haben wir das Problem, dass wir uns im Norden Chinas befinden, an der Grenze zur Mongolei. Da ist es im Winter sehr kalt und im Sommer sehr heiß und trocken. Und das Wasser verdunstet und dann ist das Wasser weg und dann entsteht Staub. Und dieser Staub wird von gigantischen Wirbelstürmen aufgenommen. Wir reden also nicht über Tornados, sondern einfach große Staubstürme und in die Gegend gepustet. Über hunderte und tausende Kilometer weit. Und in diesem Material, in dem Staub, ist natürlich drin das radioaktive Material und die Schwermetalle. Und so vergiften sich die Leute, die in dieser Windrichtung liegen, dann selber. Nicht nur die Stadt kriegt einiges ab, sondern auch in großer Entfernung die Leute. Und das Zeug wird bis nach Japan geweht.
Also gut, so ein Szenario will natürlich in Deutschland niemand haben. Riesengroße Seen, in denen giftige und radioaktive Stoffe sind. Theoretisch wäre das ja auch möglich, in Deutschland irgendwie solche Stoffe abzubauen. In der Nähe von Leipzig gibt es seltene Erden. Könnte man das theoretisch hier bergen?
Es gibt eine große Lagerstätte, eine bekannte Lagerstätte, die ist in Sachsen bei einem kleinen Ort Storkwitz südlich Delitzsch. Die ist erkundet worden in den 80er Jahren, weil man in den 70er Jahren im Rahmen der Uranexploration durch die große Firma Wismut, das war ein riesiger Staatskonzern, alles abgebohrt hat und plötzlich fand man in einer großen Tiefe von tiefer 170 Metern, fand man einen Erzkörper, ein Mineral, was da gar nicht hingehörte. Und diese Erdgeologen haben das natürlich fleißig erkundet durch viele Bohrungen und haben gesagt, Mensch, das ist ja eine seltene Erdlagerstätte. Und im Jahr 2007 hat dann die Deutsche Rohstoff AG aus Heidelberg durch eine Tochterfirma sich die Erlaubnis geben lassen, vom Oberbergamt Sachsen diese Lagerstätte zu untersuchen, hat dort eine Bohrung abgeteuft, wie wir sagen, und hat dann mal die Vorräte berechnet und hat festgestellt, dass dort 20.100 Tonnen seltene Erden drin liegen. Das mag jetzt gewaltig sein, aber die Jahresproduktion Chinas allein sind schon 120.000 Tonnen. Also ein Sechstel der Jahresproduktion. Der Gehalt ist extrem niedrig, kleiner als ein 0,5%. Das heißt, wenn Sie 1.000 Tonnen abbauen, haben Sie erstmal 990 Tonnen, die Sie wieder entsorgen müssen. Wir sprachen über die Schlemmteiche. Was wollen wir mit dem Zeug machen? Um das Zeug rauszuholen, es handelt sich um die leichten seltenen Erden, von denen es also wirklich genug gibt. Und dann ist es eben so, Sie müssen erstmal wie so einen Schacht abteufeln, um da runterzukommen, wie ähnlich beim Kohlebergwerk. Und dann ist dieses Lagerstätte so ähnlich wie in so einem Diamantenschlot, wo also die Diamanten auf einmal aus dem Erdinneren nach oben gefördert worden sind. So war das auch im alten Sachsen, bevor es die Sachsen gab. Da ist plötzlich was hochgekommen, aber nicht bis zur Oberfläche durchgedrungen. Und das ist eine Lagerstätte, die ist so 100 Meter breit und geht 1 Kilometer in die Tiefe. Und hat also sehr geringe Gehalte. Dementsprechend hat sich das Ganze als nicht wirtschaftlich erwiesen. Und im Jahre 2015 hat bereits die Deutsche Rohstoff AG durch ihre Tochter die Erlaubnis zurückgegeben an das Oberbergamt Sachsen. Und seit dieser Zeit ist dort Ruhe. Wir werden also eben zumindest dort bestimmt in absehbaren 100 Jahren keine seltenen Erden abbauen. Und das ist ja nur das Aufschlussbergwerk. Und dann hätten wir das Problem, was machen wir mit dem Zeug? Und wir reden ja über eine Investition, wie wir schon gehört haben, von ungefähr 1 Milliarde Dollar. Teilweise Euro für eine Aufbereitungsanlage. Die ist so groß wie Höchst in Frankfurt oder BASF in Ludwigshafen, ein riesiges Chemiewerk, an deren einen Ende rauskommt die begehrten seltenen Erden und auf der anderen Seite rauskommt Schlamm oder getrockneter, kann man ja auch, man kann sich auch trockenen Feststoff rausmachen, der radioaktiv verseucht ist. Was wollen wir mit diesem Zeug anfangen?
Also in Deutschland ist das unrealistisch und die meisten sind wahrscheinlich froh darüber. Das war Harald Elzner von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Herzlichen Dank. Wir hören jetzt noch von einer anderen Kostbarkeit, die eben auch schon erwähnt wurde. Ein Wissenschaftler hat ja gerade die seltenen Erden mit Safran verglichen und das war gar kein schlechter Vergleich.
Safran. In den aromatischen Stempelfäden von Crocus sativus sind Reichtümer verborgen. Denn aus der unscheinbaren Blume des Herbstkrokus, deren Heimat auf den griechischen Inseln der Ägäis und auf Kreta liegt, wird Safran gewonnen. Schon der botanische Name spiegelt die Bedeutung des kleinsten Pflanzenteils wider. Griechisch Krokos heißt nichts anderes als Faden. Crocus sativus blüht, anders als die anderen Krokusse, 2 Wochen lang im Herbst. Der Ernteeinsatz ist dementsprechend intensiv und hart. So wird es seit Jahrtausenden gemacht und übrigens noch heute in nach wie vor bestehenden Anbaugebieten, etwa auf der Hochebene Alto Piano di Navelli im Gran Sasso-Massiv, mit Blick auf die Adria. Auch im schweizerischen Oberwallis gibt es ein berühmtes Safrandorf namens Mund. Die zunächst vorsichtig in Weidenkörben gesammelten Fäden werden anschließend sozusagen am Küchentisch ausgezogen und auf einem Drahtgitter eine Viertel bis halbe Stunde lang über Kohlenglut bei etwa 50 Grad getrocknet. Einfache Sonnentrocknung reicht nicht aus, zumal von der raschen, aber nicht zu heißen Trocknung wesentlich die Qualität abhängt.
17 Kostbarkeiten, der Kampf um seltene Erden. Wenn Sie sich diese Metalle mal ansehen wollen, dann müssen Sie übrigens gar nicht weit fahren. In Frankfurt gibt es tatsächlich eine Firma, die mit seltenen Erden handelt. Hauptsächlich für Industriekunden natürlich, aber auch für Privatkunden, sozusagen als originelle Geldanlage, so ähnlich wie Gold halt. Wer also früh genug in seltene Erden investiert hat, der kann sich jetzt nur freuen, denn die Preise werden steigen. Nina Michalk hat sich das Geschäftsmodell mal genauer angesehen.
In dem Lager stehen Tonnen und Kisten, gut verpackt mit seltenen Erden. Anders als Metalle wie Zinn, Kupfer oder Blei werden diese in sehr kleinen Mengen gehandelt. Wie zum Beispiel das Neodymoxid, erklärt Geschäftsführer Matthias Rüth.
Es ist eher super selten, dass das in einem Stück verkauft wird. Manche Qualitäten werden 50 Tonnen weltweit, Jahresproduktionskapazität. Das ist homöopathisch.
Das Kerngeschäft von Rüths Firma Tradium ist der Verkauf an Industriekunden, also Unternehmen, die seltene Erden für ihre Produkte benötigen. Jeder Kunde hat dabei ganz spezielle Anforderungen an die Metalle. Deshalb ist die Geschäftsbeziehung zwischen Tradium und seinen Kunden sehr eng und streng nach Bedarf geregelt.
Weil das ganze Geschäftsmodell nur dann zuverlässig funktionieren kann, wenn auch ausreichend Industriekunden als theoretisches Outlet verfügbar sind. Das heißt, die Ware nur einzulagern und dann nicht liquidieren können, ist natürlich schlecht.
Seit einigen Jahren steigt auch das Interesse privater Anleger an seltenen Erden. Meist sind es Kunden, die schon in Aktien, Immobilien oder Edelmetallen investiert haben und jetzt ihr Portfolio erweitern wollen. Sie können über Vertriebspartner bei Rüth einkaufen und ihre Metalle bei ihm lagern. Da die Preise in den letzten 20 Jahren stark schwanken, rät Rüth Investoren zu einem langen Atem.
Also wir sagen tendenziell irgendwo 5 bis 10 Jahre. Sollte schon der Horizont sein. Man kann natürlich auch sehr kurzfristig Erfolg haben. Wir wissen es auch nicht. Limitiert verfügbarer Rohstoff, steigende Anwendungsgebiete. Die Idee kann nicht ganz schlecht sein. Nur wann es wirklich zündet und wann das Preisniveau tatsächlich richtig Fahrt aufnimmt, ist schwer einzuschätzen. Aber dass es irgendwann Fahrt aufnimmt, davon gehen wir fest aus.
Heute kommen rund 80% aller seltenen Erden aus China. Sie werden zwar auch in anderen Minen weltweit gefördert, doch die Aufarbeitung, das heißt die Trennung der Metalle, ist sehr speziell und teuer, erklärt Rohstoffhändler Thomas Grob.
Es gibt in der Tat sehr viele Lagerstätten weltweit, aber Schätze, Bodenschätze, die kann man ja nicht einfach da rausholen. Es braucht also sehr viel Vorlauf, Infrastruktur etc., bis das alles funktioniert und Sie ein fertiges Produkt rausbekommen, braucht es bis zu 10 Jahren. Mal abgesehen davon, dass Sie natürlich auch jede Menge Geld in die Hand nehmen müssen.
Neben China ist nur noch eine einzige australische Firma auf dem Markt aktiv. Früher war das mal anders.
Im letzten Jahrhundert noch hat Amerika diesen Markt dominiert. Aber in den 80ern in etwa kamen die Chinesen und haben zunehmend die Preise eben halt nach unten korrigiert, den Amerikanern dabei den Spaß genommen. Aufgrund der moderaten Nachfrage sind die Amerikaner irgendwann ausgestiegen, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat.
Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Preise für seltene Erden in die Höhe getrieben. Das ist gut für die Privatkunden, die investiert haben. Trotzdem muss sich auch die Industrie keine großen Sorgen machen, sagt Geschäftsführer Rüth.
Schauen Sie, ein Fernseher, der kostet 999 Euro. Und ob da jetzt für 1 Euro Indium drin ist oder für 2 Euro, wird am Verkaufspreis nichts machen, wird halt irgendwo in der Kette etwas die Gewinne verschieben. Aber es wird in den seltensten Fällen oder ich möchte sogar sagen nie dazu führen, dass jetzt es für das ein oder andere Anwendungsgebiet ein K.O.-Kriterium ist.
Den Handelsstreit, meint Rüth, werden auch die USA verkraften. Sie können sich neue Vertriebswege erschließen. Ernst wird es erst, wenn China den Hahn für alle zudreht. Denn dann wird es zwar für Konkurrenten lukrativ, in das Geschäft mit den seltenen Erden einzusteigen, nur braucht das eben mal gut 10 Jahre.
Und wenn die Preise für seltene Erden weiter explodieren sollten, dann wäre das nicht nur für die Anleger eine gute Nachricht. Man würde sich ja automatisch notgedrungen auch wieder mit der Frage des Recycling beschäftigen. Das ist nämlich vielleicht möglich. Das macht zum Beispiel Franziska Lederer vom Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie in Dresden. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie arbeiten gerade an einer Bioangel für seltene Erden. Das klingt sehr gut. Sie wollen also aus Elektroschrott die Rohstoffe rausangeln. Ist das richtig? Was ist das für eine Angel?
Genau so ist es. Wir nennen es Bioangel, weil eine wichtige Komponente davon kleine Eiweißstücke sind, kurze Peptide, die ich entwickeln konnte und die ganz ausgewählt seltene Erden binden. Ich habe sie vorher konditioniert, das heißt, ich habe denen beigebracht, ganz gezielt Lanthanphosphat dotiert mit Cer und Terbium oder andere seltene Erdenkomponenten, die in meinem Elektroschrott enthalten sind, zu binden. Und diese Bioangel ist, diese kurzen Eiweißstücke sind verbunden mit einem Trägermaterial, einem Fänger. Und gemeinsam nenne ich das einen Biokollektor oder eine Bioangel. Und dieser Fänger hat bestimmte Eigenschaften, sagen wir mal, ist hydrophob, also wasserabweisend. Und gebe ich jetzt mein Elektroschrottgemisch, was ganz fein verteilt ist, in einen großen Container mit Wasser und bestimmten Zusätzen und schicke dazu meinen Fänger, dann holt er sich ganz gezielt nur das Zielmaterial heraus. Und das Trägermaterial bringt eben diese wasserabweisenden Eigenschaften mit und Sie müssen sich das vorstellen wie in einem Schaumbad. Alles heftet sich an kleine Luftbläschen an und schwimmt nach oben mit dem Schaum und kann dann dort abgeschöpft werden. So kann ich ganz gezielt mein Material, das ich herausholen möchte, abfischen.
Das klingt super. Mein Handy ist jetzt ungefähr 3 Jahre alt, der Akku ist schwach. Was sind denn da so für wertvolle Stoffe drin, die Sie gerne angeln würden?
Neben einer großen Komponente, dem Neodym, befindet sich darin auch Gold. Tantal, Nickel, genau. Und das ist natürlich ein großer Wertstoff, den wir natürlich nutzen wollen. Und es wäre sinnvoll, das zu recyceln.
Also in meinem Handy ist sogar mehr Gold als seltene Erden oder wie viel ist das so?
Kommt auf den Hersteller drauf an.
Sage ich jetzt nicht.
Aber Gold ist der größte Bestandteil und Neodym ist dann schon der zweitgrößte Bestandteil, wenn man mal vom Akku absieht. Also ohne den Akku enthalten die meisten viel Gold, aber daneben kommt auch Neodym als zweitmeist vorkommende Komponente.
Welche Produkte würden Sie gerne recyceln, wenn die Technik soweit ist?
Derzeit arbeite ich am Recycling von Energiesparlampen, am Lampenpulver. Wir haben das in den letzten Jahren sehr häufig eingesetzt in unseren Haushalten, Energiesparlampen und das Lampenpulver, was da enthält sehr viele seltene Erden und derzeit kann es nicht recycelt werden und wird es nicht recycelt, aber da es Quecksilber enthält, wird es als Sondermüll gelagert. Und bis zum Jahr 2020 haben wir 25.000 Tonnen von diesem Material gesammelt, separat. Und das ist natürlich ein guter Startpunkt zum Recycling von seltenen Erden.
Ist das eher so eine Forschung, wo es darum geht, Umweltbelastung zu vermeiden, damit man das Quecksilber und anderes Zeugs da rauskriegt mit Ihrem schicken Schaumbad? Oder geht es auch darum, dass man das vielleicht irgendwann kommerziell einsetzen könnte?
Tatsächlich geht es darum, das irgendwann kommerziell einzusetzen. Das ist ein guter Nebeneffekt, dass wir dabei die Umwelt schützen. Aber in erster Linie geht es darum, andere Quellen, andere Ressourcenquellen zu nutzen, also sekundäre Rohstoffe einzusetzen.
Für Ihre Forschung ist es dann eigentlich auch gut, dass China damit droht, den Neodym-Hahn zuzudrehen, oder?
Ich denke, die Forschung wird dann wieder interessanter, auch für die Industrie eben auf das Recycling zu setzen, ja.
Ab wann könnte das lukrativ sein? Wann wären Sie so weit, dass man sowas wirklich einsetzen könnte?
Ich denke, wir brauchen trotz allem noch etwa 7 Jahre, bis wir ein Produkt haben, was in der Industrie angewandt werden kann.
Und dann würde man quasi mein Handy oder andere Stoffe einfach in der Mühle zermahlen, in ihre Badewanne kippen und dann hat man diese wertvollen Stoffe gefunden.
Genau, wir müssen daran arbeiten, dass wir jede Komponente, die uns interessiert, selektiv herausholen können, also ganz ausgewählt herausfischen können und dass natürlich dann wieder jemand dieses Material, das recycelte Produkt, wiederverwenden möchte.
Super Idee. Franziska Lederer vom Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie in Dresden. Herzlichen Dank. Hier kommt noch eine Kostbarkeit, die Menschen schon immer verehrt haben, als sie die seltenen Erden noch gar nicht kannten. Purpur. Auch hier war die Produktion immer sehr aufwendig.
Purpur stinkt nicht. Purpur kann heute, schöner als die Phönizier es je vermochten, in der Retorte erzeugt werden. Er ist ein Indigo-Derivat. Damals fand man den Farbstoff, ohne natürlich seine chemische Zusammensetzung zu kennen, allein in den Drüsen einer kleinen Meeresschnecke aus der Familie der Purpuridae, die in nahezu allen warmen Meeren vorkommt. An den Stränden von Saida und Sur findet man sie heute noch und Dutzende von kleinen Jungen sind gegen ein paar Piaster bereit, dem staunenden Fremden vorzuführen, wie sich mit ihrer Hilfe ein weißes Wolltuch rot färben lässt. Der Vorgang ist ganz einfach. Man reibt das Gewebe über die Hinterseite des kleinen Tieres, wo sich seine Sekretionsdrüsen befinden, und erhält einen gelben Fleck, der, wenn man ihn mit Zitronensaft beträufelt, allmählich blau, schließlich rot und dann tief dunkelrot wird. Aber der Fleck bleibt winzig. Der Junge, der mich bediente, verbrauchte über 20 Schnecken und verlangte dafür ebenso viele Piaster. Ehe die äußerste Spitze einer ziemlich schmalen Wollkrawatte auch nur rot gepunktet war.
HR2 Kultur, der Tag. 17 Kostbarkeiten, der Kampf um seltene Erden. Was passiert also, wenn China seine Drohung wirklich wahrmachen sollte, wenn man uns den Neodymhahn zudrehen sollte? Finanzexperten an der Börse treibt diese Vorstellung den blanken Angstschwein auf die Stirn. Robert Halver zum Beispiel, Kapitalmarktexperte bei der Baader Bank.
Seltene Erden, das ist ein ganz heißes Eisen. Für mich die Atombombe der Chinesen gegen Amerika, wenn die Amerikaner etwa 80% ihrer seltenen Erden aus China beziehen.
Seltene Erden sind verschiedene Metalle. Sie werden für Smartphones, Computer, Bildschirme und andere Elektrogeräte, aber auch für Windkraftanlagen und für Autos benutzt. Die Amerikaner benötigen den Rohstoff zudem für ihre Rüstungsindustrie. Carsten Pczeski, Chefvolkswirt bei der niederländischen ING Bank.
Diese Androhung von China, die gilt natürlich erstmal nur den USA, zeigt aber natürlich auch für uns in Europa und in Deutschland, dass wir keine eigenen richtigen Rohstoffe haben. So, das heißt, dass wir auch langfristig auch erpressbar sein werden. So, damit kann man den Amerikanern, letztendlich auch der westlichen Welt, unheimlich viel Schmerzen zufügen.
Die US-Regierung setzt unterdessen weitere Nadelstiche gegen China. Strafzölle von über 1730% auf chinesische Matratzen sollen fällig werden. Auch Bierfässer aus Deutschland und Mexiko werden mit Strafzöllen belegt. China holt unterdessen zum Gegenschlag aus. Die Teufelsspirale zwischen Zöllen und Gegenzöllen dreht sich damit weiter. Die Folgen sind schon spürbar. Chinas Industrie ist im Mai geschrumpft. Der eskalierte Streit dürfte auch der US-Wirtschaft schaden, fürchten Volkswirte. Zudem bedeutet weniger Handel weniger Wirtschaftswachstum weltweit. Volkswirt Andreas Scheuerle bei der DK Bank.
Wenn diese Eskalation weitergeht, dann könnte das den Welthandel insgesamt beschädigen. Und als Exportnation sind wir da natürlich besonders betroffen.
Ulla Herrmann über die Sorgen der Kapitalmarktexperten beim Thema seltene Erden. Ziehen wir eine kurze Bilanz. Wie viele Sorgen sind nun berechtigt oder was ist vielleicht auch übertriebener Alarmismus? Volker Zepf ist selbstständiger Berater für Ressourcenstrategien. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Können Sie die Ängste der Finanzexperten nachvollziehen?
Nur zum Teil. Und zwar, es geht immer darum, wie viele von diesen seltenen Erden werden tatsächlich importiert und in einem Land benötigt. Und das ist für Deutschland ein relativ bescheidener Bereich, denn wir kaufen vor allem schon die fertigen Produkte, sprich ein Magnet oder Elektromotor, den wir hier einbauen. Und so gesehen würde uns ein Exportstopp von diesen eigentlichen Rohstoffen nur bedingt treffen.
Aber der Magnet wird auch teurer.
der Magnetmarkt durchaus teurer werden, das ist schon richtig. Nur wenn wir dann ehrlich mal auf die Preisentwicklung dieser seltenen Erden schauen in den letzten 4, 5, 6 Jahren, dann kann man eigentlich überwiegend einen rückläufigen Trend verzeichnen. Es gab im Jahr 2010 schon mal einen Hype, da gab es eine Preishysterie, kann man sagen, die allerdings nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun hatte, sondern mit einem ähnlichen Phänomen wie heute, wo auf einmal aufgrund einer Aussage und einer meines Erachtens Fehlinterpretation eine Panik geschürt wurde, die vor allem an den Börsen Panik hervorgerufen hat. Es wurden gleichzeitig gewaltige Profite deutlich, die man mit seltenen Erden vielleicht gewinnen könnte. Und da ist eine Knappheit zwischen den Ohren erzeugt worden, die es in Wirklichkeit nie gab. Und ich meine, das sieht man daran, weil die Preise anschließend zurückgelaufen sind und selbst die Ankündigung, dass China die Preise jederzeit kontrollieren kann, hat sich in den letzten 10 Jahren nicht bewahrheitet.
Mhm. Schauen wir mal den Kern des Konfliktes an. Eigentlich geht es ja um einen Konflikt zwischen China und den USA. Wie hart würde es denn die USA treffen, wenn China ernst machte?
Die USA würde es wahrscheinlich schon treffen, allerdings vielleicht in einem ganz anderen Bereich, als wir den bisher im Fokus haben. Es wurden ja schon sehr viele Anwendungsbereiche genannt, Elektromobilität, Windenergie und so weiter, die letztendlich alle auf Magneten basieren, nämlich diesen Neodym. Ein anderer Bereich, oder man muss dazu sagen, dass in Amerika die Magnetindustrie relativ klein ist. Es wird relativ wenig Magnet tatsächlich in den USA hergestellt, sondern Amerika kauft die Magnete fertig aus China. Wenn nun also das Neodym als Erz im Export restriktiert würde, würde es Amerika wahrscheinlich nur wenig treffen. Wo es tatsächlich getroffen würde, ist sehr wahrscheinlich in der Erdölindustrie, nämlich wenn die Elemente Lanthan und Cer werden als Katalysator benötigt, um aus Rohöl Benzine herzustellen. Und nachdem Amerika mit dem Fracking sehr, sehr groß ist und da unglaubliche Mengen an Erdöl in Benzine verwandelt, würde ein Exportstopp von Lanthan und Cer Amerika wahrscheinlich sehr stark treffen, und zwar an der empfindlichsten Stelle, weil sie nämlich ihre Treibstoffe nicht mehr günstig herstellen können.
Und wir haben auch gehört, in der Rüstungsindustrie sei das auch wichtig. Da argumentiert China, wir wollen keine seltenen Erden in die USA verkaufen, die in Rüstung gesteckt wird, die uns vielleicht am Ende bedroht. Ist das scheinheilig? Ist das nachvollziehbar?
Das ist sehr wohl nachvollziehbar. Und in der Rüstungsindustrie sprechen wir sehr wahrscheinlich von Elektromotoren, denn die gesamten Lenkkörper, Flugkörper, Fluggeräte, Schiffe, Panzer und so weiter basieren sehr stark auf Elektromotoren. Und wenn diese natürlich von den Amerikanern genutzt würden, um die Vormachtstellung Chinas einzugrenzen, ist die Angst Chinas sehr wohl verständlich, dass die sagen, na, das wollen wir natürlich nicht exportieren. Wir wollen euch nicht die Rohstoffe liefern, dafür, dass ihr uns bedrohen könnt militärisch.
Aber gerade Elektromotoren, das ist ja auch in Europa gerade das große Zukunftsthema. Alle setzen auf Elektroantrieb, gerade in Automobilen. Kommt da ein neues Problem auf die Autoindustrie zu?
Möglicherweise ja. Ich sehe ein Problem, wenn alle Automobilhersteller auf einen bestimmten Typ an Motor setzen, nämlich mit diesen Permanentmagneten auf Neodym-Basis, dann haben wir natürlich alle Automobilhersteller, die auf einen einzelnen Rohstoff fokussiert sind, und dadurch wird die Konkurrenz natürlich relativ groß. Es gibt aber durchaus systemische Alternativen, die mögen vielleicht nicht ganz so effizient sein wie jetzt ein Motor auf Neodym-Basis. Aber schauen wir uns zum Beispiel die ersten beiden Tesla-Modelle an. Das sind Motoren gewesen, in denen keine seltenen Erden enthalten waren. Und diese beiden ersten Tesla-Modelle funktionieren sehr wohl. Erst der Tesla 3 ist tatsächlich in einem neuen Motorendesign auf den Markt gekommen, in dem auch die Neodym-Magnete drin sind. Möglicherweise wurde dieser Motor auch dadurch getrieben, weil die Preise für die Magnete in den letzten Jahren so niedrig waren, dass wir heutzutage selbst Magnete in Verschlüssen von Parfümflaschen finden. Und wer heute noch raucht und Zigaretten selber dreht, der kennt vielleicht von Gizeh diese Pappschächtelchen, in denen als Filterpapier drin ist. Die werden verschlossen mit einem Neodym-Magnetchen. Also wir haben in den letzten Jahren, obwohl wir über kritische Rohstoffe sprechen oder die seltenen Erden als kritische Rohstoffe bezeichnen, alles andere als einen kritischen Rohstoff gehabt.
Also was würden Sie als Spezialist für Ressourcenstrategien der Autoindustrie empfehlen?
Also ich würde darauf achten, dass ich nicht mich auf ein einzelnes Magnetmaterial festlege, sondern versuche, auch hier verschiedene Antriebsmotoren oder Varianten zu entwickeln. Das sollte tatsächlich irgendwo eine Knappheit entstehen, dass irgendjemand uns keine Magnete mehr liefert, dass ich dann immer noch ein Fahrzeug entwickeln kann, das fährt, ohne einen Verbrennungsmotor drin zu haben.
Das heißt, man muss jetzt schon über solche Krisen nachdenken, die vielleicht in ein paar Jahren auf uns zukommen. Tut das die Industrie?
Ich fürchte, das tut sie nicht, wobei ich natürlich hier auch kein wirklicher Spezialist bin, wie lange so eine Entwicklung dauert. Dennoch ist es absehbar, dass diese Drohung von Monopolstellungen immer wieder wie ein Damoklesschwert über die Industrie natürlich herrscht. Wenn ich das weiß, dann sollte ich schon darauf achten, dass ich diese Monopolstellung irgendwie breche oder mich ihr nicht aussetze. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich versuche, andere Motortechnologien einzusetzen, oder aber ich muss schauen, dass wir tatsächlich eine Produktion außerhalb Chinas auf die Beine stellen, was auch schon von den anderen Diskussionsteilnehmern genannt wurde, dann haben wir natürlich ein Zeitproblem, ein Geldproblem und wir haben natürlich auch ein Umweltthema, das wir natürlich in den Griff kriegen müssen.
Das heißt, Sie würden schon auch sagen, es ist wichtig, dass man außerhalb Chinas wieder solche Produktionsstätten aufbaut. Wer soll das machen?
Ja, selbstverständlich. Warum oder wer gibt uns das Recht, dass wir China die Umweltsauerei in Anführungszeichen machen lassen, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt so stehen lassen möchte? Es gibt genügend Know-how und Technologie. Und wenn wir jetzt überlegen, wenn die Preise für seltene Erden so gering sind, dann muss auch in China ein Betrieb natürlich diese Magnete verkaufen. Und je geringer der Preis, umso weniger wird deren Gewinn und Umsatz sein. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass sie ihre ganzen maroden Anlagen, die alten Anlagen, auch nicht wirklich modernisieren können. Wir wissen im Westen, wir haben unglaublich viel Gelder in Forschung gesteckt, wie man recyceln könnte, wie man Bergwerke auf modernen technologischen Stand bringen kann, dann sollten wir das auch tun. Und ich meine, wenn wir die seltenen Erden als kritische und wesentliche Rohstoffe für die Energiewende und so weiter bezeichnen, dann sollten wir auch den Mut haben, hier Fabriken aufzubauen und Bergwerke aufzubauen, dass wir die Rohstoffe selber produzieren können.
Würden Sie Ihr privates Geld in eine kleine Neodym-Investition stecken? Haben wir ja auch gerade gehört. Kann man machen als Privatmann.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das momentan machen würde. Dafür ist mir der Markt oder das Angebot-Nachfragesystem der letzten Jahre zu unsicher. Wir haben momentan, meine ich, trotz dieser ganzen Panik-Schlagzeilen der letzten paar Tage, ein relativ ausgeglichenes Angebot-Nachfrage-System. Sollte die Elektromobilität, die Automobilindustrie, die Windenergie tatsächlich sehr viel stärker auf Windenergie setzen, dann mag es in Zukunft schon sein, dass Neodym tatsächlich ein gefragterer Rohstoff werden wird. Aber momentan sehe ich diese Panik nicht.
Volker Zepf, selbstständiger Berater für Ressourcenstrategien. Vielen Dank. »17 Kostbarkeiten, der Kampf um seltene Erden. Und wer weiß, vielleicht sollte ich ja einfach mein altes Handy noch nicht aussortieren. Es funktioniert ja schließlich noch. Das wäre vielleicht der simpelste Beitrag zum Einsparen von seltenen Erden. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Abend noch.«